Schönen guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite aus. Ich freue mich mal wieder bei meinen Geschwistern hier in Netzschkau sein zu dürfen, euch mal wieder zu sehen. Hajo hat ja ein bisschen was dazu gesagt, die Beziehung darf noch wachsen, aber ich fühle mich schon recht verbunden mit euch. Ja, wunderbar. Wir haben heute ein Thema, ist ja auch Online-Gottesdienst und ich habe es einfach kurz den Titel gegeben, Heilsgewissheit. Heilsgewissheit. Können wir vorstellen, dass den einen oder die anderen dieses Thema schon beschäftigt hat in ihrem Leben oder noch beschäftigt. Und im Voraus möchte ich dem Elias Danke sagen, dass der heute mein Adjutant ist und mich unterstützt. Der wird nachher, ihr werdet ihn schon in Aktion sehen. Er hat sich bereit erklärt, das Opfer zu sein. Ja. Nun gut, das Thema also Heilsgewissheit. In der Kurzbeschreibung der Online-Predigt habe ich formuliert, Christen wie Nichtchristen beschäftigt die Frage, ob zwischen ihnen und Gott alles in Ordnung wäre, immer wieder. Wir kommen alle in den Himmel, singen die einen, manche in oberflächlicher Selbstvertröstung, doch spätestens auf dem Sterbebett werden uns die flachen Sprüche im Hals stecken bleiben, weil sie uns völlig unbegründet in Sorglosigkeit eingelullt hatten. Wer sich allerdings mit der Fragestellung ganz ernsthaft auseinandersetzt, der stellt fest, dass mit aller Ernsthaftigkeit sich immer noch keine Gewissheit einstellen kann. Die Frage ist also, wie finden wir zu echter Gewissheit, ja sogar Vorfreude auf den Himmel? Die Bibel gibt Antwort auf diese so wichtige Frage und es lohnt sich nicht vorschnell aufzugeben auf der Suche nach Wahrheit. Also so kurz war der Kurzbeschreibungstext jetzt auch nicht, aber darum soll es gehen heute. Nun gut, bei diesem Thema und der Fragestellung, ob es denn eine Gewissheit gibt, wohin die Reise für mich geht, wenn ich hier auf Erden das Zeitliche segne, wie das manchmal so ganz flapsig ausgedrückt wird. Ja, diese unbeantwortete Frage kann für uns Menschen vielleicht so wirken, dieses Bild stand plötzlich vor mir wie ein großer Felsbrocken, der im Weg steht und der einem den Weg zum Weitergehen versperrt. Manche von uns haben ja vielleicht schon solche Träume gehabt, ja eher fast schon Albträume, dass man in seinem Traum unterwegs ist und irgendetwas versperrt einem den Weg. Und du stemmst dich dagegen und die Sache ist groß und mächtig und du denkst, das muss weg und du kriegst es nicht hin bei aller Anstrengung, die Sache, der Fels rührt sich kein Millimeter. Und irgendwann wachst du dann auf und sagst, war ja nur ein Traum. Vielleicht aber auch ein Hinweis auf ein verdrängtes Thema, was sich da im Unterbewusstsein auf diese Weise meldet. Ein ungelöstes Problem. Die Frage, was kommt nach dem Tod und wie finde ich zu einer freudigen Gewissheit, die verdrängen sehr viele Menschen dann recht bald und hören auf, darüber nachzudenken. Ist ja unbequem, nicht? Wenn die Frage ungelöst ist. Manche, die malen im Bilde gesprochen dann den im Weg stehenden Felsen da, den ich so bildhaft vor euch jetzt hingestellt habe, in eurer Fantasie, den malen sie an. Kann man ja so, ne? Die Landschaft, in der der steht, einfach weiter drauf malen. Und dann sieht es so aus, als ob sich das so einfügt und ja, ist doch alles okay, alles gut. Und man denkt nicht weiter darüber nach. Jetzt ist es eine ganz unbedenkliche Kulisse. So pinseln sich manche Leute die Wirklichkeit zurecht. Aber der Felsblock steht bei näherer Betrachtung immer noch im Weg. Und irgendwann geht der Lack ab, die Farbe blättert ab und man spätestens auf dem Sterbebett merkt man, diese Realität ist immer noch erschreckend vorhanden. Ja, diese Wirklichkeit, die wie ein großer Felsbrocken uns die Perspektive auf einen frohen Ausblick versperren will, die können wir bezeichnen. Ungewissheit. Ungewissheit. Wie bekomme ich diese Ungewissheit, diese Unsicherheit weg? Wie komme ich zu einer freudigen, erwartungsvollen Gewissheit auf das, was nach dem Sterben kommt? Und diese Frage geht's. Gibt es so eine Gewissheit überhaupt? Oder ist es bestenfalls Einbildung oder ein frommer Wunsch? Denn wenn der Himmel Himmel ist und wenn Gott wirklich der Gott ist, wie er in der Bibel beschrieben wird, dann stehen auf diesem Felsen ein paar große Fragen. Beispielsweise, bin ich gut genug? Wie hätte denn mein Leben richtig verlaufen sollen? Wie hätte ich es denn leben müssen? Oder wenn Gott mich fragen würde, warum soll ich dich in meinen Himmel lassen? Welche Antwort würdest du geben? Ja, weil ich immer so brav war, ist wohl eine Illusion. Weil ich der Oma damals über die Straße geholfen habe, das ist ja gut und richtig, wenn man das macht, aber so ein bisschen wenig. Weil meine Eltern sehr christliche Leute sind, mein Opa oder der Onkel oder sonst jemand in der Verwandtschaft, Pastor oder sonst eine bedeutende christliche Person, hilft alles nichts. Also wer diese Fragen und dieses Thema einmal ernsthaft bedenkt, der stellt fest, dass auf dieser gedanklichen Tour nicht wirklich sich Gewissheit einstellt, die Perspektive wird immer dunkler. Und so erkläre ich es mir, dass viele Menschen dieses tiefere Nachdenken über solche ernste Fragen schnell wieder aufgeben und verdrängen. Sie flüchten sich in die Zerstreuung, denn wenn du für eine Sache keine Lösung hast, ist ja wie bei einer Klassenarbeit, nicht? Die Empfehlung hat mir manchmal weitergeholfen in meiner Schulzeit. Der Lehrer hat gesagt, beantwortet zuerst mal die Fragen, die ihr beantworten könnt. Und wenn manche nicht so klar sind sofort, lasst die erst mal, ja? Kümmert euch zuerst um die Dinge, die leichter zu beantworten sind. So machen es dann Menschen im Leben auch. Und die schwierigen Fragen, ja, am Ende werden die halt unter den Teppich gekehrt. Und irgendwie wird sich's ja schon klären. Nach der Klassenarbeit kommt dann die Note, die klärt, wie es nun wirklich war, ne? Also das raubt dir ja sonst im Hier und Heute das letzte bisschen Lebensfreude, wenn du dich immer mit so ungelösten Fragen rumschlägst, nicht? Dieser Logik folgen viele Menschen. Andererseits wurden die tollsten Dinge entdeckt und die besten Erfindungen gemacht, wenn Menschen sich nicht mit einer scheinbar unlösbaren Situation zufrieden gegeben haben, sondern wenn sie sich gesagt haben, Mensch, das gibt's doch nicht. Es muss doch eine Lösung für dieses Problem geben. Irgendwie muss das doch möglich sein. Vor einiger Zeit habe ich diesen Film Der Ballon angeguckt. Und da wurde die Geschichte von einer Familie verfilmt, die versucht haben, mit dem Gas, dem selbstgebauten Gasluftballon oder Heißluftballon, so muss man sagen, über die Grenze von der ehemaligen DDR rüber in den Westen zu gelangen. Und beim ersten Mal ging es schief und fast wäre die Sache aufgeflogen und ich habe mitgefiebert, ne, und konnte so ein bisschen nachempfinden, wie es den Leuten damals ergangen ist. Ein banaleres Beispiel in meinem Leben war, 2006 wurde ich ins Pastorenamt berufen, die 20 Jahre vorher war ich Zimmerer gewesen und nun also gab es sehr viel sitzende Tätigkeit für mich. Und ich fühlte mich bald einmal gut verstanden von Fritz Berger, dem Gründer unserer Muttergemeinde in der Schweiz, Muttergemeindeverband in der Schweiz, damals Evangelischer Brüderverein, heute GFC, der gesagt hat, er bekäme beim vielen Bücherlesen, bekäme er Kopfweh. Ja, also nicht beim Bibellesen und so ging es mir eigentlich auch bis zum heutigen Tag jetzt mir so. Also ich bin nicht irgendwie geschaffen nur fürs Dasitzen. Und das habe ich gemerkt, dieser starke Wechsel vom Zimmerer-Dasein und praktischer Tätigkeit. Und da kam mir in den Sinn, Mensch, ich habe doch einen Wald vererbt bekommen vor ein paar Jahren, du könntest dich jetzt mal daran machen an die Waldarbeiten. Ein willkommener Ausgleich und so habe ich es dann auch gemacht. Die Folge davon war, es gab jetzt plötzlich Brennholz, aber ich hatte keinen Ofen, außer einen Werkstattofen, ja, in meiner Hobbywerkstatt. Dachte ich, das gibt's doch nicht, ja, ich habe Holz und ich habe keinen Ofen. Also wir wohnen seit 2006, seit wir verheiratet sind und später dann mit unserer Tochter als Familie im Gemeindehaus in Süddeutschland, sind da in Miete, sozusagen Obergeschoss und auch Hauseltern für das Gemeindehaus. Und ich dachte immer, Mensch, da können wir doch auch Öl sparen. Aber mit dem Kaminfeger habe ich gesprochen, der sagte, nee, da kann man keinen weiteren Ofen anschließen an den bestehenden Kamin. Der ist durch den 12 kW Ölbrenner im Keller schon ausgelastet. Da gibt es Gefahr, dass Abgase in die Wohnung kommen. Geht leider nicht. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Das muss doch eine Lösung geben. Ne? Irgendwie muss es doch möglich sein. Und eines Tages war ich mal wieder hier in Netzschkau und habe mit dem Tobias Klose, meinem Namensvetter, gesprochen. Und der gab mir das entscheidende Stichwort und sagte, Leichtbaukamin, vielleicht wäre das eine Lösung. Tatsächlich. Also um es kurz zu machen, das war die Lösung. Es war auch gar nicht so riesig schwierig, neben dem bestehenden Kamin einen Leichtbaukamin rauszuziehen. Und Deckendurchbruch und Dachdurchbruch hat alles so gepasst, als hätte der Zimmermann damals gewusst, dass ich meinen Leichtbaukamin da durchziehen wollte. Na gut, und jetzt heizen wir schon seit sage und schreibe 14 Jahren unsere komplette Wohnung mit Holz. Und ich habe einen kleinen Ventilator da rangebaut, einen leisen, damit, wenn vorne die große Wärme ist, der bläst mir die Wärme nach hinten ins Studierzimmer. Und jetzt in den letzten Jahren war so diese Energiekrise, auch steigende Kosten und so. Wir haben im Winter immer 24 Grad gehabt in der Wohnung. Ja, also nie frieren müssen und zudem an jedem Tag so viel heißes Wasser, wie wir brauchten, weil ich habe so eine Art Küchenherd, da den man auch ins Wohnzimmer von der Optik schön stellen kann, reingestellt. Wunderbar, heißes Wasser genug für Tee und Kaffee. Also einmal viel sogar der Boiler aus im Kellergeschoss, dann haben wir feste geheizt im Ofen und die Badewanne gefüllt mit kochendem Wasser und ein bisschen Kaltwasser nachgelassen. Können wir sogar so sich noch waschen. Ne? Also tolle Sache, vielen Dank Tobias für den Tipp damals. So ist es, wenn man nicht aufgibt. Und Jesus nennt solche Leute Glückspilze, die nicht aufgeben beim Suchen. Erst recht nicht bei diesem wichtigen Thema der Heilsgewissheit. In der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5, Vers 6, da sagt Jesus im Wortlaut der Neuen Genfer Übersetzung, er sagt, glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dursten, denn sie werden satt werden. Hungern und dursten nach Gerechtigkeit. Bei dieser Ausdrucksweise geht es nicht um das Unrecht, das mir angetan wurde oder in dieser Welt getan wird und die Sehnsucht vieler Menschen danach, dass endlich mal der Böse bestraft wird und dass Gerechtigkeit geübt wird, so wie wir das in unserem Sprachgebrauch so allgemein im Alltag vielleicht formulieren, sondern bei dieser Formulierung selig sind, so übersetzt Luther, selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Da geht's genau um diese Frage, wie bin ich richtig vor Gott? Wie bin ich gerecht in der biblischen Sprache? Also wie bin ich gerecht vor Gott? Wie kann Gott auf mein Leben schauen und sagen, es ist richtig mit dir, du bist richtig in meinen Augen und deshalb passt du hinein in den Himmel, kannst du zu mir gehören? Und Jesus nennt diese Menschen glücklich, die sozusagen wie einer, der Hunger hat und Durst hat und gerade nichts zu essen und nichts zu trinken sieht, der nicht aufgibt und im Kühlschrank und im Keller und wo auch immer, er sucht, bis er was findet. Jesus sagt, selig sind die, hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Also er verspricht, es gibt eine Antwort, suche danach, ich ermutige dich, gib nicht auf. Und ich möchte jetzt mit uns über mehrere Stationen gehen, die einem Menschen auf dieser Suche begegnen können. Nicht alle erleben die Suche in gleicher Weise, aber es geht prinzipiell meistens um dieselben Grunderkenntnisse. Elias, jetzt darf ich mal das Erste hinmachen, sobald ich die Sache vorbereitet habe. Habe ich gestern Nachmittag auch gemacht. Mal sehen, ob das Klavier noch an derselben Stelle steht. Gut, passt. So. Genau. So ein bisschen weiter rüber kannst du sogar noch, ja. 20, 30 Zentimeter. Gut, wunderbar, herzlichen Dank. Also die Suche beginnt mit einer Feststellung. Nämlich mit der ehrlichen Feststellung, ich habe keine Gewissheit. Dass man sich das eingesteht und ehrlich ist. An dieser Station haben wir uns ja bereits ein bisschen aufgehalten und ich kann nur jeden beglückwünschen, der sich an der Stelle nicht in irgendwelche flachen Sprüche flüchtet, die nicht wirklich helfen, so nach dem Motto, ich bin ja nicht der Erste, der stirbt, so schlimm wird es schon nicht werden. Oder also die Vorstellung einer Hölle, von einer Hölle ist doch längst überholt, das glaubt doch kein Mensch heute mehr. Das mag sein, dass viele Menschen die Aussagen der Bibel und auch die von Jesus zum Thema der Hölle in dieser Weise in den Wind schlagen. Aber ich dachte so, es gibt auch eine gewisse Logik, mit der man das Thema, dieses ernste Thema und erschreckende Thema der Hölle begründen kann. Denn die Hölle folgt einer gewissen Logik. Ich möchte es mal so sagen. Es ist der Ort, wo Gott absolut abwesend sein wird. Es ist die Konsequenz eines Lebens, das sein Leben lang nicht wirklich nach Gott gefragt hat und etwas mit ihm zu tun haben wollte. Und insofern, es gäbe ja für uns Menschen in jedem Fall Gründe, nach Gott zu suchen und zu fragen. Und zwar nicht nur in den schlimmen Situationen, die man erlebt, sondern auch in all dem Guten, was uns widerfährt. Denn schließlich erleben wir auf Erden nicht nur Schlechtes, sondern es gibt auch schöne Dinge, angefangen in der Natur, die Gott geschaffen hat und die wir bestaunen, ihre Früchte genießen dürfen und vieles mehr. Was uns einen Eindruck davon vermittelt, also irgendwo muss es doch diese perfekte Welt geben, wo der Apfel keinen Wurm mehr hat und Blumen nicht mehr verwelken, wo Menschen nicht altern und schön bleiben, wo Menschen keine Krankheit und keinen Tod mehr erleiden müssen. All die schönen Dinge, die vermitteln uns eine minimale Vorstellung von und die Sehnsucht nach einer perfekten Welt, die man jedoch in vollkommener Weise hier auf Erden nicht finden kann. Aber in der Hölle wird es auch keine Liebe geben. Gott ist die Liebe, sagt uns die Bibel. Und wer ohne ihn leben will, der darf das. Mit dieser letzten, für meine Begriffe, schrecklichen Konsequenz, ohne ihn leben zu müssen. All das Böse, das wir hier heute auf Erden schon erleben und beobachten können, wird in Reinform präsent sein. Ausdruck der Abwesenheit Gottes. Da wird es keinen Hoffnungsschimmer mehr geben, kein Licht, niemanden, der uns aufmunternd zulächelt oder uns etwas Gutes tut, niemand, der ein Gebet erhört. Gott ist Licht, sagt uns die Bibel, und Hölle ist, wenn es nur noch Verzweiflung und Nacht gibt. Also das ist die Realität, wie die Bibel sie uns beschreibt. Und mitnichten will Gott uns da haben, aber wenn wir ohne ihn leben wollen, dann ist das die logische Konsequenz. Aber, und es gibt uns nun Hoffnung aus unserer Reise auf der Suche nach Gewissheit, die Bibel sagt, Gott will uns im Himmel haben. Das ist also die zweite Erkenntnisstation auf unserer Suche. Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Kannst du ein bisschen näher zusammenrücken, sonst wird das Bild wahrscheinlich zu breit am Ende. Keine Angst. Die Predigt endet irgendwann mal. Ich verrate jetzt noch nicht, wann, ja. Aber jetzt sind wir bei der zweiten Station. Jawohl, die Erkenntnis erstmal, Gott will uns haben. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4, das sagt der Apostel Paulus, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da gehört eben auch diese Wahrheit dazu, die dann zur Heilsgewissheit führt. Die Wahrheit lässt sich also finden und wir werden ermutigt, suche. Und freilich in dieser Bibelstelle, wo Paulus diese Aussage macht, da geht es ganz stark ums Gebet. Und das wiederum weist darauf hin, dass letztendlich uns nur Gott helfen kann, uns die Augen öffnen kann für die Lösung, was die Lösung ist. Nun gut, also Gott will uns haben, Gott hat uns als seine Geschöpfen geschaffen aus Liebe und wir sollen sein geliebtes Gegenüber sein. Er will Gemeinschaft mit uns haben und sich an uns und mit uns freuen, wie ein Künstler sich an einem Bild freut, das ihm gelungen ist, wie ein Handwerker an einem gelungenen Bauwerk oder noch besser wie ein verliebter junger Mann sich an der jungen Frau freut oder umgekehrt sie an ihrem Freund oder Bräutigam oder Mann. Gott ist die Liebe in Person, sagt die Bibel. In einem Kinderlieder habe ich das schon als kleiner Pimpf gesungen. Ja, Gott ist die Liebe. Er liebt auch mich und er liebt auch dich. Er will dich. Also wenn das so ist, warum kann denn Gott mit uns Menschen keine Gemeinschaft haben? Warum ist es nicht einfach so, dass schon alles stimmt? Die Bibel sagt, weil wir eben von ihm getrennt sind. Etwas steht zwischen ihm und uns, wie dieser Felsblock, den ich einleitend da ins Bild gebracht habe. Die Bibel nennt diese Trennung Sünde. Das könnte man als dritten Erkenntnisschritt auf unserer Suche bezeichnen. Alle Menschen sind zunächst einmal von Gott durch die Sünde getrennt. Alle Menschen sind von Gott getrennt durch die Sünde. Warum ist es so? Die ersten Menschen, die Gott geschaffen hatte, haben sich von ihm getrennt. Sie glaubten der Lüge des Teufels, ihr könnt Mensch sein ohne Gott. Mit dieser Lüge haben sie sich identifiziert und im Bilde gesprochen sich selbst den Stecker gezogen. Um ein technisches Bild zu gebrauchen. Die Verbindung zu Gott ist abgebrochen. Nun ist es so, Gott hat uns so geschaffen, so konfiguriert, dass wir in unserem Menschsein nur funktionieren können in der Gemeinschaft mit ihm. In Trennung von ihm geht das Leben kaputt. Und er ist die Liebe, er ist das Leben, er ist die Wahrheit. Und als der Mensch sich von Gott getrennt hat, da geschah dies durch diese Lüge, ihr könnt Mensch sein ohne Gott. Er hat sich vom Leben und von der Liebe getrennt, der Mensch, von seiner Entsprechung. Die Lebensverbindung zerbrach. Und diese schreckliche Wirklichkeit wurde durch alle Generationen hindurch an uns vererbt. Das erkennen wir auch von der Tatsache her, dass viele Menschen unter dem Eindruck stehen, Gott, den brauche ich nicht. Ich bin mein eigener Gott. Ich mache mir meine eigenen Gesetze. Ich bin schon richtig in meinen Augen. Ist Ausdruck dieser Trennung von Gott, dass uns die Orientierung, die Selbsteinschätzung verloren gegangen sind auch. Ausdruck dieser Infizierung durch die Sünde unserer ersten Eltern. Wir sind getrennt von Gott und leben in der Lüge. Und dies wäre völlig normal, so meinen viele Menschen. Aber dann gibt es auch Menschen, die spüren, dass irgendetwas nicht stimmt. Sie haben eine innere Leere und eine Sehnsucht, um diese Leere aufzufüllen. Sie machen sich auf die Suche. Und das scheint vielleicht manchmal sogar recht religiös. Jedenfalls, es geht um eine spirituelle Suche. Im Bereich der Esoterik suchen Menschen und sie machen Erfahrungen mit dieser unsichtbaren Welt und Wirklichkeit, die es gibt, von der die Bibel auch spricht. Aber sie haben dennoch nichts mit Gott am Hut und keine Verbindung zu ihm. Sie müssen feststellen, bei aller Suche und allen spirituellen, vielleicht sogar sehr beeindruckenden Erfahrungen, können sie nicht zu Gott durchdringen. Im Gegenteil, wer sich solchen Dingen öffnet, der erfährt noch tiefere Bindungen und Belastungen von einer finsteren Welt und Seite her. Es ist höchst gefährlich. Davon spricht die Bibel auch und warnt davor. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott aus Liebe zu uns Menschen selbst die Initiative ergriffen hat. Und das getan hat, was notwendig war. Oder anders ausgedrückt, ja, er hat den Graben und diesen Felsblock beseitigt. Aber dazu später. Er hat das getan, was notwendig ist. Die deutsche Sprache ist ja so schön in ihrem Ausdruck notwendig. Was die Not wendet, Das hat Gott getan. Und das ist jetzt die vierte Erkenntnisstation. Gott nimmt die Sache selbst in die Hand. Und es gibt gar keine andere Möglichkeit, als dass er die Initiative ergreift. Wir werden das noch feststellen. Viele, die jetzt zuhören, die kennen diese Geschichte, aber sie steht da ganz im Zentrum und ist wichtig. Gott selbst kam in Jesus Christus in Menschengestalt auf diese Erde. Er wurde Mensch. Er identifizierte sich vollständig mit unserem Menschsein und er lebte jedoch völlig ohne Schuld. Er lebte das perfekte Leben. Er zeigte im Grunde genommen, wie das menschliche Leben in Reinform, in perfekter Art und Weise von Gott gedacht war. Er war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und als der wahre Gott offenbarte er sich auch immer wieder, also in seiner göttlichen Autorität, obwohl er doch ganz Mensch war und blieb. Er heilte Menschen körperlich und seelisch. Er erweckte Verstorbene wieder zum Leben. Er stillte den Sturm auf den See. Er befreite Menschen von dämonischen Gebundenheiten. Er machte Wasser zu Wein und vieles mehr aus ein paar Fischen und Broten eine Mahlzeit für über 5000 Personen. Das ist einfach die faszinierenden Berichte der Augen und Zeitzeugen in den vier Evangelien im Neuen Testament lesen, dann kann man Jesus begegnen, wie er war, als wahrer Mensch und wahrer Gott. Johannes, einer der Schüler von Jesus, der mit ihm da unterwegs war, als er als Wanderprediger loszog, ab seinem 30. Lebensjahr, der schreibt später, der Johannes, von Jesus: Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, also Schönheit, Gewichtigkeit, etwas von Gottes Realität heißt es, voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Nun, als Jesus circa 33 Jahre alt war, da erreichte seine Erdmission ihren Höhepunkt. Jetzt kam die schwerste Aufgabe, die ihn an den Rand seiner Kräfte brachte. Er zitterte vor Angst, wird uns in der Bibel berichtet. Er zagte und er schwitzte Blut. So groß war die Last, die auf ihm lag. Jesus wusste, was ihm bevorstand und was zu bewältigen war. Er musste als das wahre Lamm Gottes die Last der Sünde, aller Schuld, aller Welt, aller Zeiten auf sich nehmen. Er musste sie mit seinem eigenen Blut sühnen. Und er betete, bevor er den Weg ans Kreuz ging und sagte zu seinem Vater: Vater, wenn es möglich ist, so nimm diesen Kelch von mir. Lass ihn an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es gab offensichtlich keinen anderen Weg. Jesus musste diesen Weg gehen. Der Schöpfer aller Dinge, der auch uns Menschen ins Dasein gerufen hat, der allmächtige Gott, er kommt durch Jesus in diese Welt und nimmt die Last unserer Trennung auf sich und bezahlt unsere Rechnung bis auf den letzten Cent, als Jesus am Kreuz starb. Wie ein Verbrecher haben sie ihn hingenagelt. Die Bibel sagt in Jesaja 53, Vers 5, 700 Jahre bevor es geschah, durch den Propheten Jesaja in einer prophetischen Schau von diesem Geschehen am Kreuz: Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und als Jesus am Kreuz sterbend ausrief: Es ist vollbracht, da hat Gott diesen Felsblock, den ich eingangs als Bild beschrieben habe und der uns diese positive Ewigkeitsperspektive verbaut, da hat Gott diesen Felsblock regelrecht in die Luft gesprengt. Interessanterweise heißt es da im Bericht des Evangelisten Matthäus in Matthäus 27, Vers 50, da habe ich in der Predigtvorbereitung zunächst gar nicht dran gedacht, bei diesem Bild von dem im Weg stehenden Felsen. Aber da lesen wir, aber Jesus schrie abermals laut und starb. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Ein dick gewobener Vorhang, durch den niemand sonst gehen durfte in das Allerheiligste hinein. Deutlich eine Symbolik dafür, der Weg ist jetzt frei. Und da heißt es noch, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Wow, was war das für ein Geschehen? Etwas ungeheuer Gewaltiges geschah da. Gott hat diese trennende Wand zwischen ihm und uns eingerissen. Und zugleich können wir ja sagen, so groß, so gewaltig ist das Problem von uns Menschen, nämlich unsere Trennung von Gott. So gewaltig groß ist dieses Problem, dass es dieses gewaltige Werk am Kreuz von Jesus bedurfte, um den Fluch der Sünde zu brechen, um die Trennung zwischen Gott und uns Menschen aufzuheben. Deshalb die fünfte Erkenntnisstation. Jesus reißt diese Wand der Trennung durch seinen Kreuzestod ein. Die Geschichte mit ihm ging ja weiter. Jedes Jahr an Ostern erinnern wir uns, dass er siegreich vom Tod auferstanden ist, am dritten Tag nach seiner Kreuzigung. Jesus hat nicht nur mit seinem Leiden und Sterben für unsere Schuld bezahlt und Sühne bewirkt, sondern er ist auferstanden vom Tod, er hat den Tod besiegt, er lebt und er ist das Leben in Person. Die Auferstehung und das Leben, so sagt er es selbst in Johannes 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben, heißt also nie wieder von mir getrennt sein. Für die Schüler von Jesus war das ganze Geschehen mit der Gefangennahme von Jesus, wie ihm da ein falscher Prozess angehängt und wie er verhört, verhöhnt und gefoltert worden war, das war für sie völlig unverständlich. Da lief so ziemlich alles aus der Spur, was nur aus der Spur laufen konnte. Und sie waren geschockt, sie waren traumatisiert von dem Erleben. Aber als Jesus, der Auferstandene, ihnen begegnete, da erinnerte er sie an viele Aussagen in den jüdischen Schriften, die genau dieses Geschehen vorhergesagt hatten. Was zunächst wie eine Niederlage für ihn und seine Nachfolger aussah, das war der größte Triumph aller Zeiten. Das war in der Geschichte Israels auch zunächst wie unter einer Decke verborgen in den Schriften des Alten Testaments. Es war nicht so offensichtlich, dass das Sinn machen würde. Aber jetzt wurde diese herrliche Wirklichkeit plötzlich erkennbar und verständlich. Und Jesus wies seine Jünger darauf hin und sagte, hier steht's, hier steht's, hier steht's. Überall steht schon im Alten Testament, dass der Messias leiden müsse und dass er auferstehen würde am dritten Tag nach seinem Tod, nach seiner Kreuzigung. Seit dieser Zeit ist der Weg zu Gott für Menschen mit Fug und Recht, kann man sagen, also unter juristischen Gesichtspunkten frei. Er ist frei gekämpft von Jesus. Die uns von Gott trennende Schuld ist vollkommen von ihm bezahlt worden. Es gibt also eine Lösung und die Bibel sagt Erlösung dazu. Es gefällt mir so, wenn man zwei Worte draus macht. Er ist die Lösung. Erlösung, ja, so kann man es sich schön vor Augen malen. Die sechste Erkenntnisstation könnte man vielleicht so bezeichnen. Gottes Gedanken und Logik sind oftmals ganz anders als die von uns Menschen. Gottes Gedanken und seine Logik sind oftmals ganz anders als die von uns Menschen. Wir Menschen meinen ja oft, dies oder jenes wäre das größte Problem in unserem Leben. Und manche sagen dann auch, wenn das Problem mal gelöst ist, dann kann ich mir auch noch über Gott Gedanken machen. Ja, aber erstmal muss dieses Problem weg. Aus Gottes Sicht ist das größte Problem eines Menschen aber die Trennung von ihm, der das Leben ist. Die Schuld und Sünde des Menschen ist das größte Problem. sein Leben in der Lüge, dass er meint, mit ihm wäre schon alles recht. Nur die anderen oder Gott wären schuld an der Misere dieser Welt. Und genau an diesem Punkt scheiden sich auch deshalb die Geister. Wenn es um das Kreuz von Jesus geht, da winken viele Menschen ab und sagen, was soll mir dieser gekreuzigte Jesus da helfen? Weil sie nicht sehen, wie groß das Problem und welcher Art es ist und dass es Erlösung durch Jesus geben musste, dass das die einzige Lösung dafür ist. Und so verpassen viele Menschen die Hilfe, weil sie diese als unbedeutend verkennen. Aber es gilt bis zum heutigen Tag, was beispielsweise der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 10, Vers 13 erinnert. Denn er zitiert an der Stelle nämlich eine dieser prophetischen Verheißungen im Blick auf Jesus aus dem Alten Testament im Propheten Joel Kapitel 3, Vers 5. Du kannst nachlesen, also Römer 10, Vers 13 oder Joel 3, Vers 5. Und da heißt es, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn, und da ist Jesus gemeint, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Das ist eine Zusage Gottes. Das bedeutet also, wer sich im Gebet an Jesus wendet und ihm sagt, Herr Jesus, ich habe verstanden, dass du der Retter bist von Schuld und Verlorenheit. Danke, dass du auch für meine Schuld bezahlt hast und am Kreuz gestorben bist, dass du auch meine Schuld damals gesühnt hast. Bitte rette auch mich. Ich will zu dir gehören. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Das bedeutet, dass jemand, der so in diesen Worten oder anderen eigenen Worten jedenfalls vom Gedanken her gang, Jesus als den Retter anruft, dass er Rettung wirklich erfährt. Ob er dabei etwas fühlt oder nicht, das ist wie wenn du einen Vertrag unterschreibst, der dir vorgelegt ist. Und du musst nur deine Unterschrift drunter setzen und sagen, ich erkenne meine Schuld an, ich bekenne sie, ich brauche Vergebung. Jesus, ich will dir vertrauen und dieses Geschenk annehmen. Da gibt es Leute, die sagen, ja, woher weiß ich denn, ob ich es nicht viel zu sehr zu schlimm getrieben habe in meinem Leben. Ja, Gott vergibt ja Sünde, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich habe ihn ein Leben lang ignoriert. Ich habe mich über Jesus lächerlich gemacht, über die Bibel und all das. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mein Gebet noch erhört. Ich habe es echt verbockt. Aber solche Menschen ermutige ich mit dem Wort von Jesus aus Johannes 6, Vers 37. Da sagt er, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und so dürfen wir zugreifen, Jesus kam für Sünder, für Schuldige, für solche, die ihre Schuld erkennen. Für die kam er in diese Welt, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Auf diese Weise kommt man zur Heilsgewissheit. So kommt man zur Gewissheit. Die siebte Erkenntnisstation: auf Gottes Wort ist Verlass. Auf sein Wort ist Verlass. Nun, eigentlich meint Heil, Verbindung mit diesem Wort Heilsgewissheit, das ich an den Anfang gestellt habe als Thema, bedeutet Heil ja Rettung. Und bei diesem Begriff schon wird deutlich, es geht nicht um etwas, was wir selbst leisten können. Jemand, der Rettung bedarf, der kann sich nicht selbst helfen. Insofern kann es gar nicht um menschliche Leistung und Leistungsfähigkeit gehen. Diese Rettung finde ich allein ausschließlich bei Jesus. Die können wir gleich daneben stellen, diese achte Erkenntnis. Allein Jesus rettet, allein er rettet. Der Apostel Petrus, einer der Schüler von Jesus, der predigte nicht lange nach diesen geschichtlichen Ereignissen von Kreuzigung, Auferstehung, dann auch Himmelfahrt und Pfingsten. Er predigte in der Öffentlichkeit seinen Volksgenossen und er bringt eine für viele provokant erscheinende Aussage. Da lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12, dass der Petrus sagt, und in keinem anderen ist das Heil, ist die Rettung, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden, selig werden. außer dem Namen von Jesus, außer Jesus Christus. Nur durch ihn können wir Rettung erfahren. Heil, Heilsgewissheit finden wir also nur durch und nur bei Jesus. Nun, die Bibel berichtet von vielen Menschen, die damals zur Zeit der ersten Christen diese gute Nachricht von Jesus gehört und ihn als Retter angenommen hatten. Und dennoch standen sie in Gefahr, und jetzt sind wir auch bei uns selbst, dennoch standen sie in Gefahr, ihre Heilsgewissheit wieder zu verlieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch einige, die heute zuhören, sich mit dieser Frage schon beschäftigt haben oder sich die Frage stellen, ja, wie sicher kann ich mir denn bei meiner Heilsgewissheit sein? Und worauf kommt es letztlich an? Und dazu möchte ich mit uns zwei Verse lesen, die der Apostel Paulus damals an die ersten Christen in der Stadt Kolossä geschrieben hatte. Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 21 bis 23. Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 21 bis 23. Ganz spannender Text. Ich freue mich immer wieder, wenn ich den lese. Vers 21, Kapitel 1. Er schreibt ihnen, auch euch, er erinnert sie sozusagen, wie es früher war, auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, er spricht also von Jesus, was er am Kreuz getan hat, damit er euch, die ihr an ihn glaubt, in Klammer, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Und jetzt kommt's. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Wenn ihr nur bleibt. Also Vers 21 und 22, das wird schnell erkennbar. Wunderbare Aussagen von Paulus hier, dass er sagt, was ein Mensch geschenkweise empfängt, der Jesus Christus als Retter erkennt, anerkennt und in der persönlichen Hinwendung an ihn annimmt. Sinngemäß schreibt Paulus diesen Christen ja, ihr Lieben, in eurem früheren Leben war Gott für euch jemand völlig Fremdes. Ihr habt ihn nicht gekannt, ihr lebtet in Trennung von ihm und euer ganzer Lebensstil brachte das entsprechend zum Ausdruck. Aber jetzt gehört ihr zu ihm, ihr seid versöhnt, denn für eure Schuld hat Jesus am Kreuz die Sühne vollbracht. Jetzt dürft ihr ganz zu Gott gehören, ihr seid sein Eigentum. Das meint eigentlich dieser Begriff heilig. Ihr seid jetzt heilig, seid Heilige, so bezeichnet Paulus an anderer Stelle auch die Christen. Und wie Paulus sich jetzt ausdrückt, wird deutlich, dieser neue Status ist reines Geschenk. Christen können sich gar nichts einbilden auf die Tatsache, dass sie Gottes Kinder sind. Kannst du dir nicht selbst auf die Schulter klopfen? Und dennoch ist es ein großer Grund zur Freude. Wow, Gott schaut auf mich und er sieht keine Sünde. Er sieht nichts Schlechtes an mir. Das kann doch nicht sein. Doch, weil seine Vergebung vollkommen ist. So wunderbar sind wir durch den Glauben an Jesus vor Gott durch Jesus dargestellt. Das ist eine juristische Sichtweise auf die Gegebenheiten. Untadelig und makellos, schreibt er noch dazu. Faszinierend, oder? Das haut einen um. Aber der Punkt ist dieser Status, diese Qualität haben wir uns nicht selbst zuzuschreiben. Haben wir uns nicht verdient? Nein, sie wird uns zugeschrieben. Im Grunde genommen schaut Gott auf seinen Sohn Jesus Christus und kann sagen, du bist perfekt. Und was für dich gilt, gilt auch für jeden, der an dich glaubt, der zu dir gehört. Es wird ihm zugeschrieben. Über das biblische Identitätsverständnis wäre auch viel Interessantes zu sagen, aber an der Stelle bleiben wir mal nur beim Text und halten mit Paulus fest, wer sein Leben Jesus anvertraut hat, auf den kann Gott schauen und sagen, du bist perfekt, du gehörst mir. Jesus hat alles perfekt gemacht und deshalb ist es so, eine Stellung, die wir in Christus haben. Nun, diese Tatsache hält Paulus zunächst fest und mit dieser Aussage können wir auch das Thema Heilsgewissheit verbinden. Das ist Heilsgewissheit. Durch Jesus kannst du dir deiner Rettung gewiss sein. Aber jetzt in Vers 23, da klingt es dann doch so, als ob dieser große Schatz und diese Gewissheit wieder verloren gehen könnte. Paulus schreibt, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Wenn man sich fragt, worauf Paulus hier die Betonung legt, dann stellt man fest, das hat mit dem Thema des Glaubens zu tun. Wenn ihr nur bleibt im Glauben. Was bedeutet es, an Jesus zu glauben, und zwar fest und unerschütterlich, wie Paulus sich hier ausdrückt? Was bedeutet es? Diese Frage habe ich mir als junger Christ nach meiner Bekehrung 1990, als ich mein Leben Jesus anvertraut hatte, immer wieder beschäftigt. Am 12. August 1990, ihr seht, in diesen Tagen feiere ich Jubiläum, ja? Schon eine ganze Zeit her. Aber warum hat mich das so beschäftigt? Ja, jetzt habe ich einen Anfang gemacht, alles wunderbar, meine Schuld ist vergeben, aber ich kenne ja noch nicht das Ende. Was passiert da noch alles und kann ich mir wirklich gewiss sein? Der rein menschliche Reflex ist doch, dass man ganz schnell an Anstrengung, an Disziplin und Mühe denkt und dass man plötzlich den Eindruck hat, also jetzt kommt es auf dich an. Jetzt gib dir Mühe, ganz entschieden zu glauben. Und wenn du nicht genug oder nicht gut genug glaubst, ja, weiß ich auch nicht, ob du das Ziel erreichst. Und man verkennt bei diesem reflexartigen Denken völlig, dass Paulus an dieser Stelle genau das Gegenteil von Leistungsgedanken meint. Denn der Begriff des Glaubens und das Thema des Glaubens, wie Paulus ihn in seinem Lehrbriefen an die im Glauben stehenden jungen Christen damals in Kleinasien sehr oft verwendet, dieser Begriff des Glaubens zielt eben nicht auf die Verlässlichkeit des Menschen, sondern bezieht sich auf Gott und seine Möglichkeiten. Also das ist mit diesem Begriff und Thema des Glaubens zu verbinden. Dass du nicht an dich denkst und wozu du fähig bist, sondern an den denkst, der unendliche Möglichkeiten hat. Ich glaube an Jesus Christus, das meint im Kern so viel wie ich greife im Bilde gesprochen nach Jesus. Ich mache mich fest in ihm. Ich glaube an Jesus, den für mich Gekreuzigten. Das meint zum einen, ich kann mich also nicht selbst am Schopfe aus dem Sumpf herausziehen. Ich greife nicht nach mir selbst und meinen Möglichkeiten, sondern ich greife nach Jesus, seiner ausgestreckten Hand. Und ich lasse mich von ihm retten. Und an Jesus, den Auferstandenen, den Lebendigen durch den Heiligen Geist in mir Wohnenden zu glauben, bedeutet in diesem Sinne zum anderen auch, mein Leben als Christ nicht als eine Leistung für Jesus zu verstehen, sondern als ein Leben mit ihm, bei dem ich lernen darf, mehr und mehr mit seinen Möglichkeiten zu rechnen und zu verstehen, was Paulus beispielsweise im Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20 sagt. Was bedeutet Christsein für mich, sagt Paulus da? Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt in meinem Alltag, in meiner irdischen Existenz lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Ich greife nach ihm, ich verlasse mich auf ihn. Und er beschreibt ihn als den Herrn, der aus Liebe sein Leben für mich gelassen hat. Also ich glaube im Glauben an Jesus Christus, der für mich sein Leben gelassen hat, an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat, schreibt Paulus da wörtlich in Galater 2,20. An Jesus zu glauben bedeutet also in einer Lebens- und Liebesbeziehung zu ihm zu stehen. Jesus selbst gebraucht ja dieses botanische Bild in Johannes 15, wo er seinen Jüngern sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wir sind verbunden miteinander und ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn Paulus also hier im Kolosserbrief formuliert, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest, so will er seinen Lesern sagen, um alles in der Welt, fangt bloß nicht wieder an, euch im Blick auf euer Heil, auf euch selbst zu verlassen und selbst zu mühen. Das seid ihr auf verlorene Posten. Hier gibt es überhaupt keine Gewissheit. Auf dich ist kein Verlass, aber auf Jesus ist Verlass. Greife nach ihm in dieser Frage. Und wenn du nach dir greifst, greifst du allenfalls ins Leere. Sobald wir nach etwas anderem greifen als nach Jesus Christus, da baut man auf menschliche Qualität und dann ist vorbei mit der Gewissheit. Bist du auf verlorenem Posten. Und genau das ist der verführerische Punkt bei diesem Thema. Wir sind da geprägt von einer Welt, in der es ständig darum geht, dass du etwas zustande bringst, dass du messbare Ergebnisse lieferst, dass du deine Leistungsbereitschaft zeigst, so heißt das im Alltag, dass die Bilanz stimmt, dass der Umsatz und der Gewinn steigen und stimmen, dass du an der Spitze bist, ja, dass das Bruttosozialprodukt gesteigert wird, dass du der Schönste, der Stärkste, der Klugste, der Cleverste oder wenigstens klüger bist als dein Nächster. So läuft diese Welt. So tickt diese Welt und so bewertet diese Welt. Und deshalb gehen Menschen auch kaputt in dieser Welt und brennen aus. Wie reich ist deshalb ein Mensch, der an Jesus glauben darf? Denn er darf sich auf ihn verlassen. Auch hier wieder die Schönheit der deutschen Sprache. Ich verlasse mich auf. Versteht ihr? Ich verlasse mich. Ich schaue weg von mir auf. Ich verlasse mich auf. Wegschauen von mir hin auf Jesus, den, der mich bedingungslos liebt und nicht erst, wenn ich zu den Besten und Schnellsten gehöre. Die 9. Erkenntnisstation, deshalb auf dieser Suche nach Gewissheit, ich darf mich auf Jesus verlassen. Und darin liegt ein tiefes Geheimnis gesunder geistlicher Vitalität. Ich möchte ein Beispiel aus meiner kindlichen Vergangenheit nennen. Wenn ich vor vielen Jahren als Junge mit 9, 10, 11 Jahren mit meinen Freunden am Bach spielen war und dann Dreck verschmiert und mit Wasser in den Gummistiefeln nach Hause kam, da konnte meine Mutter sagen, ja, wenn ihr das tun müsstet, im Bach stehen, Steine aus dem Dreck hieven, euch die Finger aufreißen dabei, ins Wasser fallen, von Stechfliegen verstochen werden und so weiter, wenn ihr das tun müsstet, ja, da wollte ich euch hören. Aber das Geheimnis unserer Motivation war ja gerade, wir mussten es eben nicht, sondern wir wollten. Ja, das ist ein großer Unterschied. Und es ist ein riesiger Unterschied, wodurch ich in Bewegung gebracht bin. Ist es Gott, der mit seiner wirksamen Liebe in mir das bewirkt, was sein Wesen und seine Art widerspiegelt? Oder versuche ich in eigener Kraft das zu kopieren und zu produzieren, was von mir gefordert zu sein scheint? Paulus schreibt im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 13, Leute, Vers 12 erstmal, geht bloß nicht auf den Gesetzesweg zurück. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides wollen und vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Bleibt auf Jesus ausgerichtet, will er sagen. Schaue ich auf den Buchstaben des Gesetzes oder schaue ich auf Jesus? Das ist die große Frage. Deine Heilsgewissheit ist in dem Moment weg, sobald du in der Frage, ob Gott mit dir zufrieden sein kann, an dich und deine Leistung denkst. Die erscheint nämlich immer wieder unvollkommen und als zu wenig. Und ist verrückt, im ersten Moment neigen viele Christen dann unter dem Eindruck dieser sich einstellenden Ungewissheit zu dem Fehlschluss, es ist halt noch nicht genug, wie ich mich einsetze für den Herrn, für Gottes Sache. Ja, ich müsste doch noch viel mehr tun. Aber wenn du auf diese Spur gerätst, hast du schon verloren. Deshalb schreibt Paulus, wenn ihr nur bleibt im Glauben, fest und unerschütterlich, Deshalb lass dich nicht von Jesus ablenken. 10. Erkenntnisstation: von Jesus gesund bewegt. Es sagt den Bibellehrer genau zu diesem Sachverhalt: Das Interessante ist, eine voraussetzungslose, bedingungslose Liebe, die wir erfahren vom Evangelium her, von der Liebe Gottes her, eine voraussetzungslose, bedingungslose Liebe hat zur Folge, wenn sie gesund und richtig verstanden wird, dass sie eben nicht folgenlos ist. Das meinte ich mit dieser Vitalität in meiner kindlichen Situation, den dreckverschmierten Jungen, den da mit strahlenden Augen zählt. Was treibt den an? Ja, wenn die Liebe Gottes dich motiviert, dann bist du im übertragenen Sinne gesund, vital. Nun, kommen zum Schluss, stell dir vor, du liegst auf deinem Sterbebett. Wonach greifst du gedanklich jetzt, wenn es um die Frage geht, wohin jetzt die Reise gehen wird? Woran denkst du? An dein Versagen oder dein Versäumen oder an all deine guten Werke? Dann hast du schon verloren. Nein, greife nach Jesus, verlass dich auf ihn. Die Bibel sagt, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Hebräer 12, Vers 2. Nur Jesus gibt Sicherheit und Gewissheit. Ich schließe mit einem Satz, den ich von einem Bibellehrer, der uns zum Römerbrief unterrichtete, gelernt habe. Und ich finde, diese Aussage bringt es nochmal schön auf den Punkt. Und zwar geht es da um die Frage, gibt es auch eine abzulehnende Sicherheit? Und da ist eigentlich gemeint Selbstsicherheit, ne? Wenn der Mensch sagt, ist doch klar, ja, ich komme in den Himmel oder was auch immer. Oder ich habe doch dies oder jenes und ich bilde mir ein. Und das ist natürlich abzulehnen. Und er hat es so auf den Punkt gebracht, und das möchte ich uns mitgeben zum Schluss. Er sagte, eine zu befürwortende Heilsgewissheit und eine abzulehnende Heilssicherheit, hat er jetzt mal in diesen Begriffen unterschieden, unterscheiden sich nicht im Grad der Gewissheit oder Sicherheit, sondern in ihrem Bezugspunkt. Es geht nicht um die Frage, wie sehr bin ich sicher, ja, und darf ich mir nicht besser lieber nicht zu sicher sein, um nicht dann schon falls ins Selbstsichere zu gehen. Er sagt, darum geht es nicht, sondern eine zu befürwortende Heilsgewissheit und eine abzulehnende Heilssicherheit unterscheiden sich nicht im Grad der Gewissheit oder Sicherheit, sondern in ihrem Bezugspunkt. Unser Bezugspunkt, unser Halt, unsere Sicherheit sind wir nicht selbst, sondern allein Jesus Christus. Deshalb, wenn du es noch nicht getan hast, komm zu ihm, bleibe bei ihm, schau auf ihn, er bringt dich ans Ziel. Ganz gewiss. Das ist der letzte Zettel. Amen. Wollen wir noch beten miteinander? Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir herzlich Danke sagen, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du als der wahre Gott Mensch wurdest und bist so einen Weg der Erniedrigung gegangen bis zum Tod am Kreuz. Und das hast du aus Liebe für uns getan, damit niemand, der an dich glaubt, im Ungewissen bleiben muss. Das ist so ein riesiges Geschenk, Herr. Vielen, vielen Dank dafür, für deine große Liebe, die du darin erwiesen hast und dass du nicht willst, dass irgendein Mensch verloren geht. Und ich bitte dich, hilf, dass wir nach dir greifen und nicht nach der eigenen Rechtschaffenheit in dieser Frage. Immer wieder neu, wo es vor uns vor Augen steht. Und wir bitten dich auch, dass wir mit Menschen ins Gespräch kommen über dieses Thema, dass du da Gelegenheiten schenkst und vorbereitete Herzen. Und wir bezeugen können, nur du schenkst Gewissheit. Du öffnest die Tür in den Himmel. Du sprengst diese Unmöglichkeit, diesen Felsen, der im Weg steht, weg. Du hast es getan, als du am Kreuz gestorben bist. Vielen, vielen Dank dafür, für diese gute, erfreuliche, frohmachende Botschaft. Danke, dass wir an dich glauben dürfen und wir bitten dich, zieh noch viele Menschen zu dir, dass sie dich als den Retter erkennen, anerkennen und annehmen. Vielen Dank dafür. Amen.